Gestern, am 26. April, war der 35. Jahrestag der Katastrophe von Tschernobyl. Ich habe neulich einen eigentlich unerträglichen Spielfilm gesehen, Verwundete Erde. Es ging zunächst um die Tage unmittelbar nach dem Kernkraftunglück von Tschernobyl, dann um die Zeit 10 Jahre danach nahe der Sperrzone. Im Mittelpunkt steht eine Frau, die am Tag des Unglücks geheiratet hatte. Ihr Mann war bei der Feuerwehr, er wurde von der Hochzeitsfeier weggeholt, um Waldbrände zu bekämpfen. Er bekam dabei eine tödliche Strahlendosis ab. Sie hat ihn nie wiedergesehen. Mich hat nicht die Ignoranz und die Gleichgültigkeit der staatlichen Behörden und des Militärs schockiert. Die waren schon lange durch die Berichterstattung aufgedeckt worden. Nein, es war der gottergebene Fatalismus der Betroffenen, die mich wirklich erschüttert hat. So wie das im Film dargestellt wird, nehmen die Opfer, die Menschen, die in Tschernobyl und Pripyat lebten, die Familienmitglieder und Nachbarn verloren haben, die ihre eigene Gesundheit für immer eingebüßt haben, ihr Los weitestgehend klaglos hin. Sie erwarten schon seit Jahrhunderten nichts Gutes von ihrem Staat und ihrer Regierung, und das bekommen sie dann auch. Nichts Gutes. Kurz danach fing ich an, die 5-teilige Fernsehserie über den Unfall zu sehen, die vom Privatsender HBO gemacht wurde und jetzt bei ProSieben läuft. Die erste Episode, weiter bin ich noch nicht, zeigt alles aus der Perspektive der Bedienungsmannschaft in der verhängnisvollen Nacht, dann die Reaktion von Partei und Staat in den kritischen ersten Stunden danach. Es liegt mir fern, hier eine Art Russenbashing zu betreiben, weil ich stark vermute, dass es hier im Westen nicht wesentlich anders zugegangen wäre, wenn der Reaktorkern eines Kernkraftwerkes einfach mal in die Luft geflogen wäre, ohne dass dies besonders im Dienstplan vorher festgehalten war. Zum Zeitpunkt der Explosion war der Ranghöchste vor Ort der stellvertretende Chefingenieur. Obwohl das ganze Kernkraftwerk gebebt hatte, der Strom ausgefallen war und die Kühlwasserpumpen auch nicht ansprangen, legt er sich darauf fest, dass es sich nur um einen kleinen elektrischen Kurzschluss gehandelt haben muss. Als reine Vorsichtsmaßnahme ordnete er an, dass die Graphitstäbe eingesetzt werden sollten, um die Kernreaktion zu dämpfen und das Kühlwasser, in diesem Fall manuell, weil ja die Pumpen nicht liefen, in den Reaktor geleitet werden soll. Als die beiden Mitarbeiter, die das machen sollen, zurückkommen und melden, der Kern wäre nicht mehr da, sagt der stellvertretende Chefingenieur verächtlich, sie seien hysterisch und würden fantasieren. Der Kern könne nur weg sein, wenn er explodiert wäre, was ja nicht möglich ist, wie man halt so weiß. Als man später verstrahltes Graphit auf dem Gelände fand, hieß es dann auch, das sei unmöglich, denn dann wäre der Kern wohl explodiert, was ja nicht passieren kann, und daher läge auch kein Graphit auf dem Boden. Solche Zirkelschlüsse gab es immer und immer wieder in der kritischen Zeit, gleich nach dem Unfall. Die beiden Problemlagen, die ich vorhin angedeutet habe, nämlich die Korruptheit und Unfähigkeit der Machthaber einerseits und die Bereitschaft der Menschen, diese geduldig zu ertragen andererseits, sind nicht nur in Situationen wie Tschernobyl zu finden. Dort erfahren sie zwar eine besondere Aufmerksamkeit, weil sie so viele Menschen umbringen und Existenzen vernichten. Sie sind fast universell vorhanden, fallen aber gerade deshalb kaum auf, weil sie im großen Grundrauschen der, wenn ich mal einen neuen Ausdruck erfinden darf, schlechten Regierungskunst untergehen. Wie man unschwer erkennt, ist die schlechte Regierungskunst begrifflich betrachtet einfach das Gegenteil der guten Regierungskunst, mit der wir versuchen, den englischen Ausdruck Good Governance ins Deutsche zu übersetzen. Ich hatte schon vor einigen Jahren einen Beitrag zum Thema der vermeintlichen guten Regierungskunst gesendet. Deshalb will ich hier nur die allerwichtigsten Gesichtspunkte kurz in Erinnerung rufen. Die UNO hat eine Definition von guter Regierungskunst in die Welt gesetzt, die im Wesentlichen aus den Bausteinen Verantwortlichkeit, Transparenz, Ansprechbarkeit, Fairness und Inklusivität, Wirksamkeit und Funktionsfähigkeit, Rechtstreue, Partizipation sowie Konsensorientierung besteht. Und natürlich ist klar, dass man diese Attribute mit Inhalten hoher Wertigkeit hinterlegen kann, wenn man möchte. Man kennt aber seine politischen Pappenheimer, daher hier auch der Hinweis, dass man diese Dinge mindestens ebenso natürlich sehr, sehr vordergründig und formal auslegen kann. Demnach wäre Verantwortlichkeit schon gegeben, wenn es irgendwo ein Organigramm mit Zuständigkeiten gibt. Oder Ansprechbarkeit wäre zu konstatieren, wenn ein Bürokrat eine Sprechstunde hat oder seine Post in gelegentlichen Abständen liest. Rechtstreue liegt im Prinzip schon vor, wenn es irgendwo eine entsprechende Rechtsnorm gibt, ein Gesetz oder eine Verordnung, unabhängig davon, ob diese Norm selbst rechtens ist. Dann sind diese Wörter faktisch nichts als inhaltsleere Hüllen. Dann sind sie jene Sekundärtugenden, mit denen man problemlos ein Quatschent leiten kann, wie Oscar Lafontaine einmal so treffend sagte. Dieser Beitrag heißt »Verwundete Erde«. Zum bleibenden Faszinosum von Tschernobyl gehört, dass ein Unfall innerhalb von wenigen Minuten einen Umkreis von 30 Kilometern auf mehr als 100 Jahre unbewohnbar machen konnte. Obwohl die Sowjetunion offiziell die Zahl der Unfalltoten mit 31 angab, geht Greenpeace zum Beispiel von zwischen 90.000 und 200.000 Todesopfern aus. Darin sind die Menschen enthalten, die teilweise Jahre später an den Folgen der radioaktiven Verstrahlung in Form von seltenen Tumorarten mit einer langen Latenzzeit gestorben sind. Man ist von der schlechten Regierungskunst gefesselt, die sich vor allem im misslungenen Krisenmanagement auf allen Verantwortungsebenen bis hin zum Politbüro in Moskau in Form von Ignoranz, Gleichgültigkeit, Dunkelhaftigkeit und Opportunismus in den entscheidenden 3 Tagen nach der Katastrophe manifestiert. Tschernobyl ist dabei nur eine Parabel, so etwas wie die Büchse von Pandora. Die Menschen spielen mit dem Feuer, ohne das Feuer wirklich zu beherrschen. Dabei kann man leicht die systemische schlechte Regierungskunst übersehen, die darin besteht, eine nicht beherrschbare und hochgradig gefährliche Technologie zu benutzen, um Strom zu erzeugen. Und die sehen wir auch bei uns im Westen. Wir wollen bitte nicht vergessen, dass die Bundesregierung 2010, fast 25 Jahre nach Tschernobyl, die Laufzeiten für deutsche Kernkraftwerke verlängerte. Wie doof ist das denn? Immer noch verwandeln wir riesige Landstriche in Mondlandschaften, wie zum Beispiel in Garzweiler in Nordrhein-Westfalen, wo sogar ganze Dörfer niedergerissen werden und das nur, damit Stromkonzerne leichter an Braunkohle gelangen können. Als Brennstoff ist Braunkohle nach wie vor ein Umweltkiller der allerersten Güteklasse. Auch das ist ein Stück verwundeter Erde. Seit langem wissen wir, dass der Klimawandel vor der Tür steht. Seit einigen Jahren spüren wir sogar die ersten Folgen. Wir wissen auch, dass die Folgen mit der Zeit immer drastischer und dramatischer sein werden. Trotzdem wird im Wesentlichen nur eine kosmetische Politik im Weltmaßstab betrieben. Sicher, es werden Kongresse abgehalten, Resolutionen verabschiedet und bierernst vor laufenden Fernsehkameras verkündet. Joe Biden will die USA wieder auf den Weg des Pariser Abkommens zurückbringen, wo man ja einmal war, zumindest rhetorisch, und dann war man faktisch und rhetorisch unter Trump weg. Und jetzt ist man wieder rhetorisch da. Nichts gegen Rhetorik, schon gar nicht von mir, denn ich quatsche bekanntlich gern und viel, aber von Rhetorik geht der Klimawandel auch nicht weg. Und das jetzt zum Schluss auf den übergeordneten Nenner zu bringen, wir selbst und die Politiker, die wir Trottel leider Gottes selbst gewählt haben, sind nicht sehr gut darin, längerfristig zu denken und zu handeln. Kaum ist der Verbrennungsmotor da, der auch noch fossilen Treibstoff braucht, fangen wir an, Autos und so Zeugs zu bauen. Wo war da die Eile? Was hätte dagegen gesprochen, sich ein paar Generationen Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken, was passieren würde, wenn knapp 7,9 Milliarden Menschen mit Blechkisten herumfahren und Dreck in die Luft pusten?